Hallo und willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Analyse. Überall auf der Welt, so scheint es, verändert sich gerade die Art, wie eingestellt wird. Weg vom reinen Blick auf Abschlüsse hin zu den tatsächlichen Fähigkeiten der Bewerber.
Ja.
Tech-Giganten machen es, Startups sowieso und selbst Regierungen in den USA und Großbritannien ziehen mit. Nur hier in Deutschland, da scheint das Rad langsamer zu malen. Sie haben uns dazu einen spannenden Text von Rob van Linda geschickt, der genau dieser Frage nachgeht. Warum tut sich Deutschland so schwer mit diesem Trend zum kompetenzbasierten Einstellen, obwohl doch alle über Fachkräftemangel klagen?
Genau das ist der Kernpunkt. Wir sprechen über kompetenzbasiertes Einstellen. Also die Idee, Talente primär anhand ihrer nachweisbaren, messbaren Kompetenzen zu finden und auszuwählen, anstatt sich fast ausschließlich auf formale Zeugnisse und Abschlüsse zu verlassen. Die Analyse von Rob van Linda, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, legt nahe, dass Deutschland hier tatsächlich hinterherhinkt, trotz des offensichtlichen Bedarfs und der internationalen Entwicklung.
Okay, dann packen wir das mal aus. Unsere gemeinsame Mission heute. Wir wollen für Sie herausarbeiten, welche Gründe diese Quelle dafür anführt, warum Deutschland zögert, wie der Kontrast zu anderen Ländern beschrieben wird und welche Lösungsansätze der Text vorschlägt. Wichtig dabei: Wir stützen uns ausschließlich auf die Informationen und Perspektiven aus diesem spezifischen Text von Rob van Linda. Der Autor macht ja gleich zu Beginn eine ziemlich deutliche Aussage. International sei der Wandel hin zum Skills-First-Ansatz in vollem Gange. Aber in Deutschland klammern sich die meisten Unternehmen trotz des allgegenwärtigen Rufs nach Talenten weiterhin an traditionelle Qualifikationsnachweise. Das wirkt auf den ersten Blick doch ziemlich widersprüchlich, oder?
Absolut. Das ist ein zentraler Widerspruch, den der Text beleuchtet. Einerseits der hohe Bedarf, andererseits das Festhalten an, alten Mustern. Die Quelle beschreibt ja, wie Technologieunternehmen und sogar staatliche Stellen in den USA und Großbritannien gezielt auf die Erfassung und Bewertung messbarer Kompetenzen setzen. In Deutschland hingegen, so die Analyse, dominiere immer noch die starke Fixierung auf formale Abschlüsse, den richtigen Studiengang, die passende Ausbildung. Lassen Sie uns tiefer eintauchen, welche Gründe der Autor dafür identifiziert.
Der Text nennt ja 4 Kernpunkte. Der erste ist das Fehlen von Rahmenbedingungen. Das klingt erstmal abstrakt. Wie füllt der Autor diesen Punkt mit Leben? Was fehlt da konkret?
Der Text argumentiert hier sehr klar. Im Gegensatz zu Ländern wie den USA, wo es mit ONET eine Art nationale Datenbank für Berufsskills gibt, oder dem europäischen ESCO-Rahmenwerk, fehlt in Deutschland laut dieser Quelle ein etabliertes, breit akzeptiertes nationales System zur systematischen Definition, Messung und Validierung von Fähigkeiten. Jedes Unternehmen kocht sozusagen sein eigenes Süppchen, definiert Kompetenzen vielleicht anders, misst sie unterschiedlich oder eben gar nicht. Das führt zu Unsicherheit bei Arbeitgebern und Bewerbern und verhindert laut Text eine breite, vergleichbare Anwendung kompetenzbasierter Methoden. Es fehlt, eine gemeinsame Sprache.
Verstehe. Ohne gemeinsame Standards ist es natürlich schwierig, Vertrauen aufzubauen und Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Das führt uns direkt zum zweiten Punkt, den der Autor anspricht, die Besessenheit von Abschlüssen in Stellenanzeigen. Die berühmte Formulierung abgeschlossenes Studium in XY Jahre Berufserfahrung, das kennen Sie ja sicher selbst. Der Text sagt, hier findet die eigentliche Umstellung auf Kompetenzen, also auf das, was jemand wirklich kann, kaum statt.
Richtig, die Stellenanzeigen sind oft das erste sichtbare Zeichen dieser Fixierung. Der Autor kritisiert, dass die Anforderungen dort sehr formalistisch bleiben. Sie lassen wenig Raum für alternative Wege, die nötigen Skills nachzuweisen. Es wird nicht primär gefragt, was können Sie, sondern eher, was haben Sie studiert oder gelernt? Und das setzt sich dann fort im Prozess, was zum dritten Punkt führt, der schwachen Bewertungspraxis. Hier wird die Quelle sogar sehr konkret.
Ja, da wird eine Zahl genannt, die mich aufhorchen ließ.
Genau, laut dem Text nutzen nur etwa 22% der deutschen Unternehmen im Rekrutierungsprozess systematisch praktische Fähigkeitstests.
Nur 22%?
Ja, das ist bemerkenswert wenig. Stattdessen, so die Analyse, basieren Einstellungsentscheidungen oft weiterhin stark auf dem Lebenslauf, den Zeugnissen und dem, was der Autor etwas salopp als Bauchgefühl im Interview bezeichnet. Strukturierte Bewertungen, die gezielt die für die Stelle relevanten Kompetenzen objektiv messen, seien die Ausnahme, nicht die Regel.
22%. Das ist wirklich erstaunlich niedrig, wenn man bedenkt, wie entscheidend die richtige Person für den Erfolg einer Aufgabe oder eines Teams ist. Das scheint ja fast fahrlässig. Und was ist der vierte genannte Grund? Die strukturelle Trägheit.
Deutschland traditionell starke duale Ausbildungssystem und das generelle gesellschaftliche Gewicht, das formalen Qualifikationen beigemessen wird. Arbeitgeber, so die Argumentation im Text, seien dadurch oft risikoscheu. Sie bevorzugen die vermeintlich sicheren, bekannten Zertifikate und Abschlüsse gegenüber Kandidaten, die ihre Fähigkeiten vielleicht auf unkonventionellerem Weg erworben haben, auch wenn diese Fähigkeiten relevant und nachweisbar sind. Man setzt halt auf das Bekannte.
Okay, das sind also die vier Hauptgründe laut Quelle. Fehlende Standards, Abschlussfokus in Anzeigen, mangelhafte Tests und eine generelle Trägheit im System. Aber der Autor geht ja noch tiefer, oder? Er spricht auch von kulturellen Barrieren.
Richtig. Der Text führt das weiter aus und betrachtet die tiefer liegenden kulturellen und strukturellen Dimensionen. Tradition wird als ein wichtiger Faktor genannt. Das deutsche System mit seiner starken Betonung von Ausbildung und Universitätsabschlüssen hat eine lange Geschichte und ist tief im Berufsverständnis verankert. Es gibt ein historisch gewachsenes, starkes Vertrauen in diese formalen Zertifikate. Dieses Vertrauen überträgt sich laut Quelle nur langsam auf neuere, vielleicht flexiblere Formen des Kompetenznachweises, wie zum Beispiel Online-Zertifikate oder Projektportfolios.
Das leuchtet ein. Man vertraut dem, was man kennt und was sich über Jahrzehnte bewährt hat. Aber der Text nimmt ja auch Unsicherheit als Faktor. Worauf bezieht sich das?
Das bezieht sich, laut Quelle, auf die Wahrnehmung der kompetenzbasierten Methoden selbst. Diese werden oft als komplex, aufwendig in der Implementierung und schwer standardisierbar angesehen. Es herrscht die Sorge bei Personalverantwortlichen, dass die Einführung solcher Systeme teuer ist, Zeit kostet und die Ergebnisse am Ende vielleicht doch nicht so vergleichbar oder rechtssicher sind wie ein klassisches Zeugnis. Dem Text zufolge fehlen vielen Personalabteilungen daher entweder die etablierten Werkzeuge und das Know-how oder schlicht der Mut und die Ressourcen, hier neue Wege zu gehen und zu experimentieren.
Das ist doch der Punkt, wo es wirklich interessant wird, wie Sie es vorhin nannten. Auf der einen Seite der enorme Druck durch den Fachkräftemangel. Man sucht händeringend Leute. Auf der anderen Seite die Angst oder Unsicherheit, neue Wege bei der Suche und Auswahl zu gehen, die potenziell den Pool an geeigneten Kandidaten erweitern könnten. Ein echtes Dilemma, das der Text hier beschreibt.
Absolut. Und als dritter Punkt in dieser tieferen Ebene spricht die Quelle dann noch eine Mentalitätslücke an. Hier wird der Vergleich zu den als flexibler beschriebenen angelsächsischen Arbeitsmärkten gezogen. Der Text argumentiert, dass in Deutschland die Offenheit für nicht traditionelle Karrierewege, für Quereinsteiger oder für Menschen, die ihre Kompetenzen außerhalb formaler Bildungsgänge erworben haben, tendenziell geringer sei. Der gerade Lebenslauf mit dem exakt passenden Abschluss werde oft immer noch bevorzugt, selbst wenn Kandidaten mit Brüchen im Lebenslauf oder aus anderen Branchen vielleicht wertvolle, übertragbare Fähigkeiten mitbringen würden, die dringend gebraucht werden.
Das zeichnet ja schon ein recht deutliches Bild der Situation in Deutschland, wie sie die Quelle darstellt. Wie sieht denn der internationale Kontrast konkret aus? Was machen andere Länder laut dem Artikel anders oder besser?
Der Text stellt hier einen klaren Kontrast her. Insbesondere zu den USA und Großbritannien. Dort, so die Darstellung, wird Skills First Recruiting, also das Einstellen mit klarem Fokus auf Kompetenzen, nicht nur als Nischenthema betrachtet, sondern als strategisches Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel aktiv eingesetzt und auch skaliert. Es ist also, ja, breiter in der Praxis verankert. Die Quelle erwähnt explizit den Einsatz von KI-gestützten Bewertungsplattformen zur objektiven Kompetenzerfassung und auch die Akzeptanz von sogenannten Micro-Credentials.
Ah ja, diese Micro-Credentials.
Genau. Das sind kleinere, sehr spezifische Nachweise für einzelne Fähigkeiten, oft digital erworben. Die werden dort eher als valide Qualifikationsbelege akzeptiert.
Also ein pragmatischerer Ansatz, der sich stärker auf das tatsächliche Können konzentriert und dafür auch neue Technologien und Nachweisformen nutzt. Und wie stellt der Artikel die Situation in Deutschland dagegen?
Für Deutschland zeichnet der Artikel, wie wir schon angerissen haben, ein deutlich zögerlicheres Bild. Es wird zwar anerkannt, dass einige Sektoren, insbesondere Startups und IT-Unternehmen, die von Natur aus vielleicht agiler und technologieoffener sind, durchaus mit kompetenzbasierten Ansätzen experimentieren. Aber, und das ist der entscheidende Punkt in der Analyse, die großen Konzerne, der Mittelstand und vor allem auch der öffentliche Sektor verharren laut Quelle mehrheitlich in der traditionellen Abschluss-zuerst-Logik. Der Wandel sei also, wenn überhaupt, sehr sektorspezifisch und bei weitem noch nicht flächendeckend in der deutschen Wirtschaft angekommen.
Das klingt erstmal nicht sehr ermutigend. Sieht der Autor denn gar keine Hoffnungsschimmer oder Anzeichen für Bewegung in Deutschland?
Doch, die sieht er durchaus. Trotz dieses eher kritischen Gesamtbildes deutet der Text an, dass sich auch hierzulande etwas bewegt, wenn auch langsam. Ein wichtiger Treiber dafür ist die technologische Entwicklung selbst. Themen wie Automatisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändern viele Berufe, insbesondere im Einstiegsbereich und bei Routineaufgaben. Dadurch, so die Argumentation, werden tatsächliche anpassungsfähige Kernkompetenzen, also Dinge wie Problemlösungsfähigkeit, kritisches Denken, Lernagilität, digitale Skills, objektiv immer wichtiger im Vergleich zu formalem Wissen, das vielleicht schnell veraltet. Der Bedarf an Skills steigt also quasi automatisch.
Die Realität erzwingt also langsam ein Umdenken. Und gibt es neben diesem technologischen Druck auch schon Unternehmen, die vorangehen?
Ja, der Artikel erwähnt explizit Pioniere. Das sind Frühstarter, oft aus den Digital- und IT-Branchen, aber nicht ausschließlich. Diese Unternehmen, so der Text, demonstrieren bereits die handfesten Vorteile eines kompetenzbasierten Ansatzes. Es verkürzt offenbar die Zeit bis zur Besetzung einer Stelle.
Ah, okay.
Vermutlich, weil man sich stärker auf die wirklich relevanten Kriterien konzentriert und weniger Zeit mit dem Aussortieren formal unpassender Lebensläufe verbringt. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, es erweitert den Talentpool signifikant. Man findet plötzlich geeignete Kandidaten, die man im alten System mit dem reinen Fokus auf Abschlüsse vielleicht übersehen hätte.
Das ist doch mal eine positive Nachricht. Diese Pioniere könnten ja eine Sogwirkung entfalten, wenn sie nachweislich erfolgreicher rekrutieren. Was schlägt denn der Autor nun konkret vor? Welche Schritte wären aus Sicht der Quelle nötig, um diesen Wandel in Deutschland zu beschleunigen?
Basierend auf der Analyse der Probleme leitet der Autor 4 konkrete Handlungsempfehlungen ab. Erstens, und das knüpft an den ersten Kritikpunkt an, die Einführung eines nationalen Kompetenzrahmens. Ähnlich den erwähnten Beispielen ONIT oder ESCO bräuchte Deutschland, so die Forderung, ein gemeinsames verständliches Referenzmodell für Fähigkeiten. Das würde helfen, Kompetenzen über Branchen und Unternehmensgrenzen hinweg zu beschreiben, zu vergleichen und Vertrauen in alternative Nachweise zu schaffen.
Eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis also als Grundlage. Was kommt danach?
Zweitens, eine Reform der Stellenanzeigen. Hier plädiert der Autor dafür, sich von den oft rigiden und ausschließenden Anforderungen an formale Abschlüsse zu lösen. Stattdessen sollten Stellenanzeigen klar und präzise beschreiben, welche Kompetenzen für die erfolgreiche Ausübung der Tätigkeit tatsächlich erforderlich sind. Die Frage sollte lauten: Was muss eine Person können und mitbringen? Nicht nur, welches Papier braucht sie?
Macht Sinn.
Drittens, Investitionen in Bewertungstools und Methoden. Der Text fordert eine stärkere Förderung und Nutzung von standardisierten, validen und fairen Instrumenten zur Kompetenzmessung. Das können praktische Arbeitsproben sein, situative Beurteilungsverfahren, aber eben auch der Einsatz von modernen, KI-gestützten Matching-Technologien, die helfen können, Fähigkeiten objektiv zu erfassen und mit den Anforderungen der Stelle abzugleichen. Ziel ist es, die Subjektivität, das Bauchgefühl, zu reduzieren.
Also bessere Werkzeuge für eine objektivere Auswahl. Und der vierte Punkt zielt dann wahrscheinlich wieder stärker auf die Einstellung, die Haltung ab.
Ganz genau. Der vierte und vielleicht wichtigste Punkt ist der notwendige Mentalitätswandel. Der Autor appelliert hier an die Arbeitgeber, an die Personalverantwortlichen, aber vielleicht auch an die Gesellschaft als Ganzes. Sie müssten erkennen, dass das starre Festhalten an traditionellen Diplomen und Zertifikaten in einer sich rasant wandelnden Arbeitswelt, ja, und angesichts globaler Rekrutierungstrends nicht mehr zeitgemäß ist. Es sei, so die Zuspitzung im Text, ein Rezept für zukünftigen Talentverlust und damit einen Wettbewerbsnachteil. Es braucht mehr Offenheit für vielfältige Bildungs- und Karrierewege und die Anerkennung, dass Kompetenz auf vielen Wegen erworben und nachgewiesen werden kann.
Damit schließt der Autor also mit einer ziemlich eindringlichen Botschaft. Wenn ich das richtig zusammenfasse, sagt er,
Deutschlands starker Fokus auf formale Nachweise ist ein Auslaufmodell. Es passt nicht mehr zu den internationalen Entwicklungen und den Anforderungen der Zukunft. Das Land riskiert dadurch, im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe weiter zurückzufallen.
Das ist die Kernaussage des Fazits in der Quelle, ja? Die Analyse mündet in einem Appell. Die Werkzeuge und Methoden für ein kompetenzbasiertes Einstellen seien im Prinzip vorhanden oder entwickelbar. Der Bedarf aufgrund des Fachkräftemangels sei unübersehbar und dringend. Was jedoch fehle, sei vor allem der Mut, der Wille und vielleicht auch der politische Druck, die tief verwurzelten, festgefahrenen Systeme und Denkmuster wirklich grundlegend zu überdenken und zu verändern. Es scheint laut dieser Quelle weniger eine Frage des technischen Könnens als des strategischen Wollens zu sein.
Gut, dann lassen Sie uns die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Analyse von Rob van Linder noch einmal für Sie bündeln. Die Quelle zeichnet ein kritisches Bild. Deutschland hinkt beim Thema kompetenzbasiertes Einstellen im internationalen Vergleich hinterher. Als zentrale Ursachen werden identifiziert das Fehlen eines einheitlichen nationalen Standards oder Rahmens für Kompetenzen, die weiterhin starke Fokussierung auf formale Abschlüsse in der Praxis, besonders in Stellenanzeigen, dazu eine schwach ausgeprägte Kultur der objektiven Fähigkeitstests im Auswahlprozess und als Überbau eine gewisse strukturelle Trägheit gepaart mit tief verwurzelten Traditionen und einer Mentalität, die unkonventionelle Karrierewege eher, skeptisch betrachtet.
Das fasst die Problembeschreibung gut zusammen. Gleichzeitig zeigt der Text aber auch Lichtblicke. Es gibt erste Anzeichen für einen Wandel. Angetrieben durch technologische Umbrüche, die Skills wichtiger machen, und durch Vorreiterunternehmen, die bereits die Vorteile alternativer Rekrutierungsansätze nutzen. Die Lösungsansätze, die die Quelle vorschlägt, zielen auf strukturelle Veränderungen, also bessere Rahmenbedingungen, andere Stellenanzeigen, modernere Bewertungstools. Aber der vielleicht wichtigste Hebel, das führt sehr deutlich, ist der geförderte Mentalitätswandel bei den Entscheidern in den Unternehmen.
Zuhörer, nun, diese Analyse berührt ja ganz direkt, wie Sie möglicherweise in Zukunft eine Stelle suchen oder selbst Mitarbeiter einstellen werden. Sie wirft ein Schlaglicht auf die Frage, wie Deutschland im globalen Wettbewerb um Talente bestehen kann. Und sie fordert uns im Grunde alle heraus, darüber nachzudenken, was wir unter Qualifikation verstehen und wie wir Talent im 21. Jahrhundert erkennen und fördern wollen. Geht es primär um das Zertifikat an der Wand oder um das nachweisbare Können in der Praxis?
Und es führt zu einer spannenden Frage, die der Text zwar nicht explizit stellt, die sich aber aus der Analyse ergibt. Wenn, wie der Autor argumentiert, die Dringlichkeit des Problems der Fachkräftemangel so offensichtlich ist und die technologischen Werkzeuge zur besseren Kompetenzerfassung im Grunde verfügbar sind oder zumindest entwickelt werden können, was hält dann einzelne Unternehmen, einzelne Personalverantwortliche wirklich davon ab, schon heute damit anzufangen? Müssen sie auf ein perfektes nationales Rahmenwerk warten? Oder sind es doch eher die beschriebene Unsicherheit, die Angst vor dem Neuen, vielleicht auch fehlendes spezifisches Know-how in den HR-Abteilungen? Oder steckt dahinter vielleicht eine noch tiefere kulturelle Barriere, ein starkes Beharrungsvermögen, das erst überwunden werden muss, bevor ein Wandel wirklich in die Breite gehen kann? Eine Frage, die Sie vielleicht im Anschluss noch ein wenig für sich bewegen möchten.
Ein nachdenklicher Punkt zum Schluss. Damit sind wir am Ende unserer heutigen gemeinsamen Betrachtung des Textes von Rob van Linder. Wir hoffen, diese Analyse war informativ und hat Ihnen neue Perspektiven auf das Thema kompetenzbasiertes Einstellen in Deutschland eröffnet. Bis zum nächsten Mal.